Augstein, alter, was auch immer, Geschichtsschreiber. Wir sind dabei, die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in weiten Teilen neu zu schreiben, zumindest retro, kommend aus den USA natürlich. Fun Fact USA, wer bekam zum 11. Geburtstag 10 Sklaven geschenkt, beziehungsweise zum 10. Geburtstag 11 Sklaven, weiß nicht mehr ganz genau.
Da Sie diese Detailinformation aus einem Vorgespräch, was wir vor der Sendung miteinander geführt haben, von mir haben, weiß ich es. Ich weiß nicht, was das soll. Ich meine, es ist jetzt so witzig. Es war George Washington, ja, der Mann.
Dann müssen wir jetzt aber den Namen ändern.
Der Hauptstadt, den Namen, eigentlich müsste noch. Ja, aber das ist auch schon wieder so doof.
Aber nein, vielleicht ist es auch einfacher, wir ändern einfach in den Geschichtsbüchern den Namen von George Washington.
Okay, wir machen
den
Namen
der Stadt behalten.
Ja, das ist doch gut. Sie meinen also, worauf Sie hinaus wollen, ist, dass man ruhig überall Sklavenhändler, Menschenschänder und auch sonstige Verbrecher einfach stehen lassen soll auf ihren Sockeln, weil irgendeiner hat sie da mal hingestellt und das wird dann schon seinen Grund haben?
Nein.
Die sollen da dann immer stehen bleiben?
Ja.
Ich finde zum Beispiel der Kollege, den man in Bristol, der englischen Hafenstadt, abgeräumt hat, der eben ein Sklavenhalter war des 17. Jahrhunderts, okay, die Stadt hatte großen Grund,
ihm dankbar
zu sein, weil,
also,
weil er war ein Mäzen
der Stadt. Er war ein großer Wohltäter der Stadt Bristol.
Und die Stadt selber
hat sein Vermögen gemacht mit dem Leid und damit
der Sklaverei. Das Vermögen der Stadt beruhte damals auf dem Sklavenhandel. Aber jetzt heute sieht man das eben ein bisschen anders.
Was sieht man anders?
Man hält den Mann nicht für verirrenswert.
Heute, man stellt im Jahr 2020 fest, Sklaverei war eine doofe Sache. Und jetzt aber müssen wir ihn, das wussten die nicht schon vorher? Meinen Sie?
Okay, Sie meinen, nur weil man das nicht vor 10 Jahren gemacht hat, soll man es heute nicht machen. Es ist nie zu spät, das Richtige zu tun, Herr Blume.
Ja,
ganz kurz, aber danke. Können wir ganz kurz, wir führen ja hier keine England-Debatte, weil ich finde das interessant, weil das Spannende an. Ist doch immer wichtig, jetzt mal ganz kurz Spaß beiseite. Das Interessante ist doch immer, man muss doch mal gucken, was bedeutet es für einen selber? Wir haben in Deutschland zum Beispiel ganz wenige oder eigentlich gar keine, soweit ich weiß, Sklavenhändler-Statuen, weil es einfach ganz wenig deutsche Sklavenhändler gab. Gibt auch schon welche, ja, Flensburg hatte damit auch eine Geschichte und so weiter, Hafenstädte insbesondere, aber im Wesentlichen war es doch kein deutsches Problem. Wir haben dafür jede Menge schlimmer Kriegsverbrecher, Militaristen.
Den Satz, Kolonialismus und so weiter war für Deutschland kein Problem, würde Ihnen jetzt schon jeder um die Ohren hauen.
Ich habe gesagt, wir haben keine Statuen von Sklavenhändlern, dann zeigen Sie mir gerne mal eine.
Ja.
Ich bin auch für Zuschriften dankbar. Ich habe gesagt, im Verhältnis dazu, was das deutsche Problem war, ist sozusagen, haben die Engländer ein anderes. Ich glaube, das wird niemand bestreiten. Exakt. Unser Problem ist der Militarismus, ist der Faschismus, sind Leute,
wie Bismarck.
Die...
Denn da gibt es ja noch ein richtig großes Denkmal in Ihrer schönen Heimatstadt. Thront es, glaube ich, über dem Hafen. Ja,
weg damit. Ich wäre, danke, dass Sie auch da sozusagen meine offene Tür einrennen. Ich wäre dafür, dieses Ding tatsächlich zu stürzen, dann allerdings weiträumig St. Pauli absperren, denn es ist sehr, sehr groß und es wird sehr, sehr weit fallen.
Gut, wenn die Hafenstraße, das wäre jetzt nicht das Allerschlimmste, wie ich finde, zumindest einzelne Gebäude.
Also, das ist nur 80er, was Sie da gerade sagen.
Ist ja auch nur am Rand. Also ich meine, das ist ja auch ein Denkmal. Das wird bestimmt nicht abgeschafft. Also die Hafenstraße als Denkmal des antifaschistischen Widerstandes.
Mann, der Traditionserlass der Bundeswehr hat sich jahrzehntelang, hat sich CDU und CSU, haben die Hacken eingegraben, um auch noch die letzten Nazi-Sau, Entschuldigung, und Kriegsverbrecher und ich weiß nicht, Legion Condor, Luftwaffen, Mölders Typen irgendwie an die Bundeswehr zu knüpfen. Das habe ich zum Beispiel nie verstanden. Ich habe es auch als Kind nicht verstanden, als Jugendlicher. Ja. Warum knüpfen die sich da dran? Warum sagen sie nicht einfach, die Bundeswehr hat eine eigene Tradition, die begründet wir jetzt, da fangen wir an, wir sind stolz auf unsere Bundeswehr. Warum immer diese Wehrmachtsanknüpfung? Sie sind doch Berufssoldat gewesen. Erklären Sie mir mal, warum eigentlich die Anknüpfung
in
die
Wehrmacht? Seite.
Warum?
Ich komme auf einen anderen Punkt.
Beantworten Sie doch mal die Frage, warum immer die Wehrmacht in Deutschland? Warum?
Weil es auch bei der Wehrmacht im Zweifel eine Abwägung gab. Also nicht jeder Pilot der Luftwaffe, der Wehrmacht, wiewohl sie zur Nazi-Armee Hitlers gehörte, war ein Kriegsverbrecher, der in der Legion Condor mitgeflogen ist.
Aber Herr Mölders schon. Herr Mölders war in der Legion Condor.
Dann hätte ich dagegen,
das ist sozusagen,
dagegen,
das
hätte, ich, dagegen hätte ich dann auch gar nichts gehabt, wenn Sie das wirklich zuhören. Und mir geht es um die Abwägung. Und das hatten Sie witzigerweise gerade selber im Nebensatz erwähnt. Es ist das Verhältnis. Also unser Problem, in Anführungsstrichen, historisches Problem mit Kolonien und Sklaverei oder Massenmorden, auch das gibt es oder gab es in Namibia, ausgeführt durch die Deutschen.
Ja, natürlich, klar.
Also ist im Vergleich zu anderen historischen Problemen, die der Aufarbeitung harren, vergleichsweise kleiner, zumindest im Vergleich zu Großbritannien. Da bin ich sofort dabei. Aber der entscheidende Punkt ist die Abwägung. Und die findet derzeit fast nicht mehr statt.
Wenn auf das Churchill wird sie doch stattfinden.
Auf Churchill wird jetzt draufgeschrieben worden, he was a racist. War er wahrscheinlich. Er war zumindest der Vertreter eines imperialen Empire-Gedankens, wo die vielen, vielen kleinen Inder es ihnen sehr, sehr gut tat, dass sie unter weißen, klugen Menschen arbeiten durften, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Also den Gedanken hat er auch schon vertreten. Also natürlich war er ein Rassist auf seine Art, aber er war halt auch der Mann, der Hitler gestoppt hat. So, und das zählt für mich mehr. Und darum finde ich es grotesk, dass das da drauf geschrieben wird und man echt Schwierigkeiten hat zu sagen, der war vielleicht ein bisschen Rassist oder meinetwegen auch viel, aber das andere zählt mehr. Denn in dem Furor der Debatte, Entschuldigung, und genauso schwappt sie jetzt nach Deutschland, in dem Furor der Debatte, ein bisschen Rassist ist ganz Rassist,
aber sie Spaßvogel.
Wird etwas weggewischt, was ich als, Entschuldigung, ja, studierter Historiker irgendwie von Bedeutung finde.
Sie sind nämlich nicht nur Bundeswehrsoldat, sondern auch noch studierter Historiker. Also, Kollege, da muss ich aber wirklich die Hacken zusammenschlagen langsam bei all den Dingen, die ich hier über Sie erfahre. Also blitzsauber, Potztausend.
Wie heißt es?
Tausendsasser.
So, also gewisse Abwägung, gewisse Einordnung in den Zeitkontext, beziehungsweise eben auch in die Frage, müssen wir meinetwegen jetzt das Bismarck-Denkmal abräumen, was ich nicht finde, weil die Leistungen für Deutschland, die prägende Rolle, die er gespielt hat, größer ist.
Dieses Thema, mit dem wir uns ja beschäftigen, immer noch ausgelöst sozusagen von dem Mord an einem Schwarzen durch einen weißen Polizisten in Amerika, dann große Rassismusunruhen überall, Rassismusdebatten, dann sozusagen nächste Stufe, wie gehen wir um mit dem Erinnern an Leute, die wir heute für Rassisten und für Sklavenhändler halten und so. Das ist ja sozusagen die Genese dieses ganzen Themas. Das Interessante ist, dass im Zuge dieser Geschichte mir plötzlich klar wurde, wir haben in Deutschland gar nicht so fürchterlich viele Denkmäler, die man stürzen könnte, und zwar aus ganz einfachen Gründen. Erstens hat der Krieg ganz viele weggeräumt, zweitens welche, die vorher aus Metall waren, wurden eingeschmolzen, weil irgendwie Nachschub an der Front fehlte, und wenn nach dem Krieg noch irgendwas stand, haben auch die Kollegen vieles mitgenommen, die dann einfach irgendwie wieder nach Hause gesagt
haben. Und Sie haben
das auch, passt gerade noch auf meinen Panzer, damit fahre ich jetzt gut, irgendwie
die
so
Kollegen,
heim.
Die Kollegen, die Sie da, auf die Sie da anspielen, die haben natürlich auch eine Menge Sachen mitgebracht. Also reichlich Lenin-Statuen, Karl-Marx-Statuen haben sie aufgestellt, etc. etc.
Und da plötzlich nach der Fall der Mauer, die allermeisten von den Dingen einfach weg. So. Einfach weg.
Und das
da können Sie mal sehen, wie schnell das ging. Ganz interessant, Herr Mölders sozusagen, ja, Nazi-Mölders irgendwie, hat sich irgendwie so reingeschraubt ins Gedenken der Bundeswehr, aber unauslöschbar praktisch bis vor wenigen Jahren, während diese ganzen Denkmäler der DDR, übrigens auch der Palast der Republik, zack, einfach weg. Ist doch total interessant, wo die Traditionslinien sind, an denen man festhalten möchte und welche nicht.
Ja,
oder?
Also an der leninschen Tradition.
Wir müssen doch nicht über Churchill reden, wenn wir in einem Land leben, wo der Palast der Republik abgeräumt wird, was nun ersetzt wird, Entschuldigung, durch das Stadtschloss, was nicht nur hässlich ist, sondern auch überflüssig und wahnsinnig teuer.
Dann kann ich genauso gut sagen, der Palast der Republik war hässlich, was er definitiv war.
Er war aber eine Art Gedenken an sich. Es war ein Erinnerungsort, ein Mahnmal, wenn Sie so wollen,
für
an
was
sich.
Denn? Für die Mauertoten? Ich lach mich
für tot. Alles Mögliche, ja. Für die gesamte Geschichte der DDR. Mit allen Hoffnungen und allen Enttäuschungen und allen Verbrechen.
Dann müssen wir es dort konservieren. Nee, müssen wir nicht. Keine Ahnung. Ob das Stadtschloss da wieder hinzustellen oder kritisch zu rekonstruieren, wie es so schön heißt, denn eine Fassade ist ja eine ganz andere.
Die keiner sieht. Genau, ja, die Nordfassade sozusagen, wo man echt, da musst du echt hingucken. Die ist übrigens schick geworden. Die
wie,
ist cool.
Wie auch immer. Und natürlich ist es auch da eine Abwägung gewesen. Marx-Engels-Statuen oder riesige Denkmäler, auch nicht besonders ästhetisch, wie ich finde, aber sei es mal drum, die hat man stehen gelassen und sie werden lachen. Das finde ich vollkommen okay, weil der Beitrag zur Geisteswissenschaft, zu meinetwegen auch Philosophie oder zur Erkenntnis der Welt.
Sind
unter der
Sie gar auch studierter Philosoph?
Nein, Herr Blome. Nein, aber ich bin Nebenfachökonom und das war ja Karl Marx auf seine Art und Weise auch. Insofern fühle ich da auch eine innere Verbindung. Und darum würde ich die beiden immer stehen lassen. Lenin würde ich natürlich abräumen als, oder eine Stalin-Statue, würden Sie die stehen lassen? Gab bestimmt mal eine Stalin, aber es gab eine Stalin-Allee in der DDR und die ist auch zu Recht umbenannt. Antworten. Was, wenn Sie so wollen, der Denkmalsturz in klein ist, da schrauben Sie nur oben das Schildchen ab an der Straße. Aber es ist ja dasselbe in grün. Der Gedanke, natürlich
ist das ja alles gar nicht so originell. Es ist doch gar nicht so originell. Es zeigt, dass natürlich jede Generation neu entscheidet, wie sie mit dem Gedenken, was sie sozusagen geerbt hat, umzugehen hat. Das ist ja eigentlich der Normalfall. Interessant ist es doch immer dann, wenn durch dieses mehr oder minder aufgeklärte Raster eben so Sachen durchfallen, wie, ich sag's nochmal, lauter Wehrmachtsangehörige in der Bundeswehr, die da irgendwie so Taschen gefunden haben, in denen sie sich sozusagen in irgendwelchen anaeroben Klimata, so wie übrigens ja auch das KSK, ein Hort sozusagen des Rechtsextremismus offenbar ist, Kommando Spezialkräfte. So ist natürlich die ganze Bundeswehr in der Idee und viele ihrer Unterstützer
voller
Sympathie in Wahrheit für die Wehrmacht. Und immer auch die Wehrmacht hat nur
Treue ihre Pflicht.
Haben Sie das im Grunde ja auch schon gesagt.
Nein, jetzt unterstellen Sie der Bundeswehr, sie hätte den Nazi-Gen übernommen. Das ist doch Quatsch. Aber noch eine andere Frage. Warum bauen wir eigentlich keine neuen Denkmäler mehr?
Tun wir es. Das Interessante ist, dass Sie es nicht wissen. Georg Elser zum Beispiel, Hitler-Attentäter, hat in Berlin vor rund 10 Jahren ein neues Denkmal bekommen. Können Sie sich angucken. Das heißt Denkzeichen, ja, eine Silhouette von seinem Gesicht. Hat sehr lange gedauert, bis man sich dieses Mannes in angemessener Weise erinnert.
Ohne Ausreden, ohne Spaß.
Normalerweise machen wir heute keine personenbezogenen Denkmäler mehr, ja praktisch Statuen so. Das eher machen wir quasi themenbezogene Mahnmäler oder Kunstwerke.
Holocaust-Mahnmal.
Und in besonderen Ausnahmefällen, so wie zum Beispiel Georg Elser, was ich richtig finde, gibt es auch ein personalisiertes Denkmal.
Aber warum würden wir es niemals hinkriegen, wissen Sie genauso gut wie ich, ein Helmut-Kohl-Denkmal zu bauen?
Ja, das ist eine gute Idee, die Sie da gerade haben.
Also selbst von links bis rechts,
man könnte die Ränder weg. Jedenfalls könnten mehrere Familien picknicken. Insofern ist das ganz praktisch.
Das grenzt schon an Rassismus, das Bild, was Sie hier erwecken.
Das ist vielleicht Body-Shaming, aber ich weiß nicht, bei den Toten darf man das.
Aber alle würden sagen, ich glaube, von links bis rechts mittlerweile, wenn Sie die Ränder, die ganzen Außenränder wegnehmen, von links bis rechts würde man sagen, große Leistung.
Sie meinen die Außenränder der CDU?
Moment, große Verdienste um Deutschland, große Verdienste um Europa. Und hinten dran einen satten Spendenskandal, der seine Partei fast umgebracht hätte, die CDU. Und trotzdem würde niemand auf den Gedanken kommen, zu sagen, wir brauchen jetzt ein
Kohl-Denkmal. Aber Sie haben völlig recht.
Also warum denn nicht?
Ich freue mich, dass
das wäre der Prozess des Abwägens, meinetwegen des auch generationellen Abwägens, zu sagen, ist genug Zeit vergangen, wir können dem Mann das Denkmal setzen, kritisch meinetwegen auch.
Ich bin doch dafür, aber ich finde es gut, dass Sie sagen,
da sind schon zwei, aber
ich finde es schön, dass Sie sagen, niemand käme auf die Idee, weil ich glaube, vor allen Dingen in der CDU käme niemand auf die Idee, denn das mit dem Euro und mit der europäischen Integration, das nehmen Sie ihm heute echt übel, weil deswegen haben Sie die AfD an der Hacke und viele in der Union selber würden sich von diesem Erbe auch gerne lossagen und dass Angela Merkel, deren Mundwinkel bekanntlich ohnehin schon an ihren Socken festgetackert sind, dass man ihr jetzt auch noch zumuten würde, ein Helmut Kohl Denkmal, also das finde ich so lustig, dass ich allein deswegen schon unbedingt also dafür wäre. Ich unterstütze das.
Angesichts der Bauzeiten von größeren Unterfangen in Deutschland würde es deutlich nach ihrer Amtszeit, der fünften, dann fertig werden. Insofern müsste sie es gar nicht einweihen. Aber was man dabei lernen könnte, wäre nochmal mit ambivalenter Geschichte umzugehen. Und das ist das, was dieser ganzen Geschichte antirassistische Denkmäler abräumen, Bismarck-Denkmal abräumen.
Ich habe die Lösung. Wir ersetzen einfach das Bismarck-Denkmal durch ein Kohl-Denkmal. Das ist so wie die Weihnachtsmänner in Schokolade, die nicht aufgebraucht werden, zu Ostern einfach umgepackt werden. Und so machen wir es mit Bismarck und Kohl. Ist das nicht eine gute Lösung?
Sie nehmen Geschichte nicht ernst.
Doch.
Sie nehmen Geschichte nicht ernst. Und das ist das Problem, die Geißel der Gegenwart.